ihn halt einfach dein Wort lieb gemacht hast und dir Dinge jetzt aufs Herz gelegt hast für uns. Und ich bete jetzt einfach, dass das, was du willst, dass das rüberkommt und auch unsere Herzen berührt. Amen.
Amen.
Jetzt ist die Salome schon verschwunden. Auf jeden Fall, genau, das, dein Name wollte ich auch noch, die Bedeutung. Friede mit dir. Genau, die schöne Bedeutung von Salome, was wir gerade über ihr gesungen haben, die friedvolle. Und der Friede, den Gott uns gibt, das ist jetzt nicht unbedingt so, wie wir es uns menschlich manchmal wünschen, dass doch alles ganz friedlich ist und ruhig. Manchmal kann es sein, wir erleben wirklich auch ein größeres Chaos und da ist trotzdem was Übernatürliches, eine Kraft, die uns irgendwie durchträgt und das kann auch der Friede sein. Und das wünsche ich auch für Salome, für dein Leben, auch wenn du rüber spazierst, genau, dass du diesen Frieden Gottes erlebst und auch dein Nachname, dass du ihn zu deinem Lebensprogramm machst, dass du dein Leben Gott weißt. Ausgerechnet mein Mann, der doch katholisch ist, hat den Namen immer falsch ausgesprochen und immer gesagt, die Ways, bis ich irgendwann gemeint habe, also das heißt doch Wei. Und genau, hoffentlich kannst du das machen und einfach dein Leben Gott weihen. Und auch deine Eltern, ich wünsche euch auch, dass ihr von Salome lernt zu beten, dass auch, so wie sie es euch vorlebt, dass ihr das genauso machen könnt, ganz kindlich und frei und sehr, sehr ehrlich. Und ich habe in der Vorbereitung den Psalm 139 ausgewählt. Da habe ich nicht gewusst, dass dann auch der Segnungsvers daraus genommen ist. Aber das ist ja nicht ungewöhnlich, dass Gott die Dinge zusammenführt. Und dafür darf ich jetzt bitte kurz Judith und Markus zu mir bitten. Ihr beide dürft jetzt hier den Anfang von Psalm 139 im Wechsel etwas abgewandelt lesen.
Du erforschst mich und kennst mich.
Schatz, kannst du mir bitte erklären, welche Tasche du meinst?
Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es.
Stehst du jetzt noch am Parkplatz oder sitzt du schon im Auto?
Du verstehst meine Gedanken von Ferne.
Ich weiß, Jude, dass du dir schon immer so ein rotes Gummiboot zum Geburtstag gewünscht hast.
Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege.
Mama hat sich wahrscheinlich nur kurz hingelegt. Ach so, sie ist zum Mädelsabend gegangen.
Und bist vertraut mit allen meinen Wegen.
Wo die Marienkäfer wohl noch rumschwirren? Aber bisher haben sie noch jeden Pfad gefunden.
Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Markus, nicht völlig wüsstest.
Ich wusste, du würdest sprachlos sein. Ein Hausschwein ist eben genau das Richtige für uns.
Markus, meine Stimme ist immer noch heiser.
Okay, danke schön, ihr beiden. Genau. Also in unserer Einführung zum Psalm 139, da haben wir jetzt gesehen, wie gut der Markus die Judith wirklich kennt. In echt ist es natürlich besser. Ich wollte damit eigentlich nur einfach darstellen, wie überspitzt gesagt, selbst der beste Mensch in deinem Leben, der dich eigentlich am meisten kennt, doch nicht alles über dich weiß. Bei Gott ist es anders, er weiß alles. Er kennt unser Tun, unser Denken, unser Reden völlig, viel mehr wie jeder andere. Und gestern hatten wir ein Erlebnis, mein Mann, der Micha, der hat seine Uhr verloren und die lag dann am Ende irgendwo auf dem Häckselplatz. Ja, und er ist relativ groß, ja, das war da irgendwo im Gebüsch drin. Und wie kann man jetzt so eine Uhr da drin finden? Das geht nur, wenn man ein Handy hat, das synchronisiert ist mit der Uhr. Und dann kann man das auch unter den ganzen Blättern rascheln und ja, orten und wiederfinden. Und genau so, wenn du mit Gott lebst, dann kann er dich finden. Er kann das finden, was auch in dir verloren ist oder da, wo was dir verloren gegangen ist. was auch immer deine persönliche Uhr ist, Gott kennt sie und weiß genau, wo sie gerade liegt, unter welchem Ast, unter welchem Kirschlorbeer. Und er kann sie finden, denn er ist derjenige, der synchronisiert ist mit dir. Wir alle kennen dieses Spiritual, nobody knows the trouble I see, nobody knows but Jesus. Und in diesem Lied berührt es mich einfach, dass es darum geht, dass es niemanden gibt, der mich so gut kennt wie Gott. Und das tröstet mich ganz arg, weil zugegeben, wir wollen alle verstanden werden, aber manchmal ist es doch so, dann erzählst du jemandem, was du schüttest dein Herz aus und du hoffst, ha, kannst du mich verstehen? Und dann nickt der andere und fängt an, von sich eine tollere Geschichte zu erzählen und gibt damit eigentlich dir zu verstehen, nee, du verstehst eigentlich gar nicht, was ich meine. Und klar ist es ein Unterschied. Manchmal gibt es auch wirklich Menschen, die was Ähnliches erleben und es kann sein, es ist so ein Gefühl davon, ja, du verstehst ein bisschen, was ich meine, gell? Zum Beispiel, wenn jetzt jemand eher lebhafte Kinder hat, so wie es anscheinend bei Judiths Mama so der Fall gewesen ist, wo sich die Kinder auch mal irgendwie so mit Pfeilen abschießen oder von Autos rutschen, weil sie keine eigene Rutsche im Garten haben. Das hat zumindest die Salome über die Fritzi gesagt. Dann versteht man sich ja wahrscheinlich eher auch mit einer Mama, die auch so ein bisschen lebhafte Kinder hat und fühlt sich dann auch verstanden. Genau. Aber man sieht ja, dass jetzt echt tolle Kinder, tolle Erwachsene draus geworden sind. Auch Schauspieler sind darunter. Da kann man sich bei Judiths jüngstem Bruder nachher auch die Autogramme holen. Auf jeden Fall, was ist gemeint in der Bibel, wenn von erkennen oder kennen die Rede ist? Davon ist was gemeint, was viel tiefer geht, als jetzt so oberflächlich zu kennen. Es ist eine Nähe und Verbundenheit. Und Gott im Gegensatz zu uns, er muss nicht irgendwie eine Forschungsarbeit betreiben und erstmal groß nachfragen und lang zuhören. Das tut er auch gerne. Aber er weiß es eigentlich schon alles. Er weiß schon, was uns bewegt und was in uns drinsteckt. Und er kennt uns. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Liebe Salome, das ist dein Segnungsvers. Und wo ich diesen Vers gelesen habe, wie gesagt, nicht wissen, dass es dein Segnungsvers wird, da musste ich daran denken, wie wir Anfang des Jahres von deinem Unfall gehört haben. Und das hat mich mitgenommen. Und ich erinnere mich, dass Markus erzählt hat, dass es hätte auch schlimmer ausgehen können und dass Gott in alledem doch seine schützenden Hände über Salome gehalten hat und sie bewahrt hat. Und wie er das so erzählt hat und ich so gesehen habe, wie die beiden einfach, also die ganze Familie, auch glaubt und darin auch Gott trotz allem sieht und wie sie auch zuversichtlich waren und auch stark. Also ich war wirklich beeindruckt, dass Judith und auch Markus so gelassen reagiert haben. Und wir sind wirklich auch dankbar, dass auch nichts Schlimmeres passiert ist, dass Gott sie beschützt und bewahrt hat. Und trotzdem ist mir eingefallen, es gibt ja trotzdem immer auch wieder Schicksalsschläge und Unglücke, die passieren, auch wenn wir glauben. Und es wäre jetzt irgendwie ein schwacher Trost zu sagen, jetzt passiert dir halt einfach gar nichts mehr. Das stimmt einfach nicht. In der Bibel lesen wir, dass Gott uns von allen Seiten umgibt und uns umschließt. Das hat damit zu tun, dass die Beziehung zu Gott ein bisschen so ist wie bei einem Ehepaar, also so wie bei unserem Traumpaar Judith und Markus zum Beispiel. Genau, dass Gott einen neuen Bund schließt mit seiner Frau. Und um zu verstehen, was mit Beschützen und Bewahren wirklich gemeint ist, möchte ich gern mit euch das Gebet anschauen, das Jesus gebetet hat, bevor er gestorben ist, in Johannes 17. Und wenn wir daran denken, als er diese Worte gesagt hat, zu dieser Zeit wusste er, dass er sterben würde. Und ich finde, dadurch bekommen seine Worte eine besondere Bedeutung, weil jemand, der sagt, ich bin bereit dafür, mein Leben zu lassen, der sagt was ziemlich Wichtiges. Der sagt jetzt nicht so was, ha, ich kann was daher schwätzen, aber eigentlich kostet es mich gar nichts, sondern es kostet ihn alles. Und deswegen finde ich, haben seine Worte eine starke Aussagekraft. So wie wenn jetzt jemand zum Beispiel sein Organ, sein Herz spendet oder so und weiß, er hinterlässt jetzt eine Nachricht an denjenigen, der das Herz bekommt. Und er wird dann aber nicht mehr da sein. So ein Brief, so eine Nachricht, die hätte eine ganz große Bedeutung, weil derjenige eben sterben wird. Und bei Jesus, als er diese Worte betet für seine Jünger, er war eben kurz davor zu wissen, okay, ich werde sterben. Und er betet, sie, also deine Jünger, sie haben dein Wort bewahrt. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und Jesus betet, dass sie das Wort Gottes bewahren, dass sie eine Einheit bilden, dass sie im Namen des Vaters bewahrt werden, dass sie in der Nähe von Gott bleiben. Das hat er gebetet, noch bevor Judas sich das Leben genommen hat, und auch Petrus, noch bevor er Jesus verleugnet hat. Und davor ist das alles schon passiert. Wir wissen, dass der Vater den Petrus jetzt nicht vor allen Leiden bewahrt hat, aber trotzdem wurde er zu dem Felsen, auf den Jesus seine Gemeinde gegründet hat. Und kurz bevor Jesus gestorben ist, da hat er nochmal betont, kurz vor dem Garten Gethsemane, da hat er von seiner Herrlichkeit, seiner Vollmacht und seinem ewigen Leben gesprochen, das er hat. Und ich meine, jemand, der weiß, ich bin im Begriff, alles jetzt hier irdisch zu verlieren, und solche krassen Worte sagt, der hat wirklich eine Vollmacht, das ist jetzt nicht so dahergeschwätzt. Und ist es uns eigentlich bewusst, dass wir im Hier und Jetzt was verlieren können und gleichzeitig in Gottes Reich wirklich reich sein können? Wenn ich es also irgendwie schaffe, mich nicht vom Glauben abbringen zu lassen, mit Gott in Verbindung zu bleiben, wenn ich mit Gottes Kindern eins bin und wenn ich an Gottes Wort festhalte, dann bin ich in Gottes Augen reich und behütet. Und manche Christen beten ja, also wenn die beten, dann falten die Hände. Und die Kinder haben mich gefragt, ja, warum macht man sowas? Und ich denke, man zeigt damit, dass man, ob man gefangen ist oder nicht, ob man frei ist oder nicht, ob man hier Bedrängnis oder Freiheit erlebt, Heilung oder nicht, egal. Das Gebet, das kann einem niemand nehmen. Man kann die Hände falten. Und wenn man, so wie im Gefängnis, die Hände gebunden wären, dann wäre man innerlich immer noch frei. Man könnte nämlich immer noch beten. Das kann nicht eingesperrt werden. Oh, da kommt mein Dach. Dankeschön. In Johannes 16, Vers 10 lesen wir, dass es gerecht ist, dass Jesus zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist. Manchmal leiden wir drunter und wir denken, oh, es wäre so schön, wir könnten ihn sehen, mit ihm reden, oder das wäre toll, wir könnten ihm Fragen stellen und so. Und dann wäre es nicht immer so, ich sehe ihn nicht, ja, wo ist er denn und so. Aber die Bibel sagt, es ist gerecht, dass er in den Himmel gegangen ist. Weil er kam ja schon in die Welt und hier wollte ihn keiner haben. Es ist gerecht, dass er gegangen ist. Trotzdem sehnt er sich auch nach uns und möchte, dass wir bei ihm sind. Und durch Jesus konnten wir den Vater persönlich kennenlernen, weil die beiden sind eins. Wir können es uns ein bisschen, finde ich, so vorstellen wie diese Matrioschka, also diese Puppen, die man so ineinander baut, die kennen alle, dass vom Vater zu Jesus, von Jesus zu den ersten Jüngern und so zu uns und anderen Gläubigen eben das alles ineinander gebastelt ist. Und ich finde, natürlich, wir haben Salome gesegnet und wir segnen auch ihr irdisches Leben und auch da um Schutz. Und das glauben wir auch, dass da Gott das möglich ist. Und trotzdem ist es so, dass es Gott vor allem in erster Linie um unser ewiges Leben geht. Das ist es, was er uns in allererster Linie bewahren möchte und beschützen. Ich muss oft an die Stelle denken in Daniel 3, wo die drei Männer sich niederbeugen sollen vor so einem Götzen und sie sagen, das machen wir nicht, unser Gott kann uns bewahren, aber auch wenn er das nicht tut, werden wir das nicht machen. Wir fallen da nicht nieder. Und dieses Vertrauen, mein Gott kann mich retten, Aber auch wenn er das jetzt nicht so löst, wie ich mir es vorstelle und wünsche, da werde ich trotzdem nicht aufhören, ihm zu vertrauen. Für uns gilt nicht die Zusage, dass wir im Irdischen oder körperlich unversehrt bleiben, dass uns gar nichts passiert. Für uns gilt die Zusage, dass Gott uns immer einen Ausweg schafft, egal in welcher hoffnungslosen Lage wir sind. Und wie unser Weg durchs Rote Meer aussieht, das weiß Gott allein. Manchmal rettet er uns im Hier und Jetzt und manchmal, dann dürfen wir wissen, wenn wir Jesus gar nicht mehr spüren können und wie Jesus beten. Ich bin nicht allein, denn der Vater ist bei mir. Ich war letztes Jahr mit Elias, mit meinem ältesten Sohn im Krankenhaus, weil dann wegen der Niere was geguckt werden musste. Man wusste nicht so genau, was das ist und was dabei rauskommt. Und er hat dabei so ein Bändel von der Freizeit getragen. Das hatte er am Arm. Und das habe ich dann irgendwann so im Krankenhaus gelesen. Was steht denn da? Ich bin dabei, Punkt, Gott. Und da ist es mir so bewusst geworden. Ich konnte ihm dann das auch einfach so sagen und hat es dann auch verstanden. Egal, was jetzt da rauskommt bei der Diagnose, egal, wie die Untersuchung ist und alles, ob gut oder schlecht, Gott ist dabei. Er ist dabei. Und das ist eine Stärke. Das ist halt einfach ein großer Unterschied, wenn man da sitzt. Und ich glaube, auf diese Weise umgibt uns Gott von allen Seiten und hält seine Hand über uns. Es gibt auch keinen Ort, an dem wir von Gott getrennt sein können. Ich lese weiter im Psalm 139. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. So würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Als ich mit 19 das erste Mal nach Kanada geflogen bin, da hat mich dieser Vers besonders berührt, weil ich mir so vorgestellt habe, diese Flügel der Morgenröte, du steigst in das Flugzeug und dann bist du so echt am Ende der Welt. So für eine 19-Jährige halt aus der Sicht. Und ja, dann zu spüren, Gott ist auch dort. Das macht keinen Unterschied. Spräche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtete wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Denn du hast meine Nieren gebildet, du hast mich gewoben im Schoß meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt das wohl. Mein Gebein war nicht verhüllt vor dir, als ich im Verborgenen gemacht wurde, kunstvoll gewirkt tief unten auf Erden. Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim, und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Ich habe diesen Vers auf die Geburtskarte von unserem ältesten Kind geschrieben, und als ich dann 6 Jahre später mit ihm zu diesem Nierenultraschall musste, da musste ich wieder dran denken, wie Gott seine Nieren geschaffen hat, steht in dem Vers. Weil was irgendwie nicht in Ordnung war. Und ich musste wieder dran denken und da ist mir klar geworden, trotzdem ist er erstaunlich und wunderbar gemacht und kunstvoll gewirkt. Nicht die Krankheit ist das, was wundervoll ist, sondern der ursprüngliche Plan, den Gott hat, seine Schöpfung. Ich habe euch was Kleines mitgebracht. Vor kurzem gab es bei uns Suppe. Ich bin jetzt nicht so ein toller Koch, deshalb gibt es voll oft so leider einfache Nahrung. Und da gab es solche Croutons, dachte ich, komm, das kann man dazu reinschmeißen. Und da fragt Elias, was ist denn Karat? Das ist die Marke von dem Produkt. Ja, Lidl, weiß nicht, Netto, irgendwas. Klingt jetzt halt voll edel, ist halt nicht. Aber Karat bedeutet ja, das ist ja die Angabe für einen Edelstein, der Wert eines Edelsteins. Und dann habe ich ihm halt erklärt, ja, weißt du, die wollen halt, dass es halt edel sich anhört. Im Gegensatz zu den Croutons sind wir halt wirklich edel. In Gottes Augen. Wir sind für ihn wie so ein kostbarer Diamant, den er findet. Erstmal tief unten in der Erde, da ist dunkel, jeder läuft dran vorbei. Jeder sagt, was ist das hier für ein dummer Felsbrocken, an dem ich mich gerade angehaut habe. Gott stolpert nicht drüber, der sagt, boah, den nehme ich mit, der ist besonders wertvoll für mich. Nach außen hin kann man das nicht sehen, aber Jesus, Gott sieht den Wert in diesem Edelstein, das sind wir. Wir sind seine Edelsteine, die er gefunden hat und da tut er alles dran setzen, um die zu polieren und den Wert rauszuholen, der schon drin steckt. Und so wie Gott in der Dunkelheit geschaffen hat einmal, als er Adam geschaffen hat, so kann er auch wieder in der Dunkelheit Leben schaffen, und zwar in deiner persönlichen Nacht. Die Wunden auf Erden, im Verborgenen. Denn Jesus sieht das Verborgene. Es ist ihm nicht unbekannt. Er sieht unsere Nacht. Deswegen ist es auch überhaupt keine Überraschung, dass in der Bibel steht, dass wenn wir in den Himmel kommen, dass es dann ganz schön viele geben wird, die ganz überrascht sind, da zu sein und sagen werden, wann haben wir dich hungrig, durstig, als Fremdling, ohne Kleidung, krank und im Gefängnis gesehen und dir geholfen? Das kann man uns gar nicht erinnern. Wann ist das denn passiert? Und der König antwortet und sagt, wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. In Matthäus 25. Ja, denn Jesus sieht ins Verborgene. Das ist halt das, was wir nicht können. Und so schafft Gott im Verborgenen Leben. Das ist ein Leben, was wir nicht sehen können. Deshalb sind diese jetzt schon, aber auch wenn sie erwachen, immer noch bei Gott. In Psalm 139, wenn ich erwache, so bin ich immer noch bei dir. Und Jesus kann ja wirklich beides, er kann einen Schlafenden wecken und er kann einen Entschlafenden wecken. Also ob jetzt einer gerade schläft oder entschlafen ist, beides geht. Beides in Kombination sehen wir ja beides im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte 20, bei dem Eutychus, der aus dem Fenster fällt, weil die Predigt zu lang ging. Hier sitzt jetzt ja Gott sei Dank keiner auf dem Fensterbrett, daher ist die Gefahr jetzt nicht so hoch. Aber der plumpst ja runter, stirbt. Also er schläft und dann ist er entschlafen. Und genau, der wird wieder wach. Also einerseits aus seinem Schlaf, zweitens aus seinem Entschlafensein. Beides ist möglich. Jetzt gucken wir noch eine schwierige Stelle an am Ende von dem Psalm. Und zwar geht es da um die dunklen Gefühle. Ach, das soll man nicht, gell? Das darf man nicht. Sollte man jetzt weglassen bei so einer schönen Segnungsfeier. Wirklich? Wenn wir ganz ehrlich sind, also zumindest unsere Kinder, die können auch ganz schön ihre Wut und so zeigen, die Fäuste ballen und auch mal rumtoben. Und ich kann das auch innerlich und stellt euch vor, auch äußerlich, das geht. David ist da ganz arg ehrlich. Ach, wolltest du Gott, den Gottlosen, töten? Ihr Blutgierigen, weicht von mir, denn sie reden arglistig gegen dich. Deine Feinde erheben ihre Hand zur Lüge. Sollte ich nicht hassen, die dich hassen? Und keine Abscheu empfinden vor deinen Widersachern. Ich hasse sie mit vollkommenem Hass. Sie sind mir zu Feinden geworden. Puh, das ist hart. So darf man doch nicht reden. Was? Das steht in der Bibel. Das ist ja unmöglich. Also was ist denn das? Das hat doch mit Frieden nichts zu tun. Wie soll denn das gehen? Ja, aber er ist halt einfach ehrlich. Und dann macht er noch was mit diesem ganzen Hass und diesen ganzen dunklen Gefühlen. Er behält sie nicht in seinem Herzen drin. Er gibt sie an Gott ab. Und dann wendet er den Blick weg von den anderen, die so viel falsch machen, und schaut auf sich selbst. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Und so steht das Angebot Gottes an uns. Er sagt, ich habe das Handy, ich kann deine Uhr wiederfinden. Aber deine Entscheidung, steigst du mit mir ins Auto, dann fahren wir gemeinsam zum Hexelplatz. Ich kann synchronisieren, wir finden die wieder. Aber die Entscheidung liegt bei uns, wollen wir die finden? Wollen wir dahin gucken? Wollen wir in unser eigenes Herz reinschauen? Wenn wir es wollen, für Gott ist es kein Problem. Ich bin am Ende meiner Predigt. Und ich denke, wenn wir mit Gott leben, dann ist es nicht beängstigend, wenn wir sagen, Herr, du erforschst mich und kennst mich, sondern dann ist es ein schönes Gefühl. Es tut gut, dass einen jemand kennt. Die guten und die schlechten Seiten.